Werbung. Werbung, wie geht's euch damit? Ich persönlich finde Werbung ein faszinierendes Medium. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie sich die Werbung im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Als ich Kind war, da war Werbung recht einfach gestaltet. Sie war informativ, appellativ und manchmal auch sehr platt und durchschaubar. Da haben Meister Propper und die Palmolive-Clementine versucht, den Hausfrauen ein schlechtes Gewissen einzureden. Nur wenn du dieses Produkt kaufst, dann bist du eine gute Hausfrau. Wenn nicht, bist du eine schlechte Hausfrau. Kennt ihr das noch? Nee. Das Ziel von Werbung heute, oder die Werbung heute, ist viel raffinierter geworden. Da wird zum Beispiel eine gesunde, glückliche Familie gezeigt, die einem Auto unterwegs ist. Also eine Reklame für ein Auto. Aber das Interessante ist, es wird gar nicht so das Auto dargestellt, was das alles kann, manchmal schon, aber manchmal wird da nur die glückliche Familie gezeigt. Mal ein kurzes Bild zu dem Auto und wie sie glücklich fahren. Und es wird dann so unterschwellig so die Info weitergegeben, wenn du dieses Auto kaufst, dann wird deine Familie glücklich sein. Also kauf dir das Auto. Und wir wissen alle, dass ein Auto uns, also meistens, nicht glücklich macht. Und unsere Familie schon gar nicht. Aber diese Reklame spricht Sehnsüchte an. Und das ist genau das Ziel der Werbung von heute. Sie will Sehnsüchte, die bei uns vorhanden sind, so wecken. Wenn wir mal fragen, was gibt es für Sehnsüchte? Wir haben alle die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach gelingenden Beziehungen, Sicherheit, Glück, Zufriedenheit und viele andere mehr. Und wenn eine dieser Sehnsüchte durch die Werbung angesprochen wird und wir dazu sogar bewegt werden, dieses Produkt zu kaufen, weil wir meinen, ja, dann kriegen wir diese Sehnsucht endlich gestillt. Also ich kaufe ein Auto und habe ich eine glückliche Familie. Dann hat die Werbung ihr Ziel erreicht. Und deswegen empfinde ich Werbung so ein Spiegel unserer Seele. Es zeigt, was tief in uns manchmal so schlummert. Welche Sehnsüchte, die wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Und wenn ihr mal eine Werbung anschaut, macht es doch mal unter diesem Gesichtspunkt. Was ist eigentlich die tiefere Aussage? Was wird da vermittelt? Finde ich sehr spannend. Aber was hat das heute mit Himmelfahrt zu tun? Wenn es heute am Himmelfahrt um den Himmel geht, dann finde ich es mal interessant, was sagt die Werbung denn über den Himmel? Und das finde ich sehr spannend. In dem Zusammenhang habe ich mir so ein paar Werbungen angeschaut und da gibt es eine ganze Auflistung Werbung, die den Himmel verbinden. Und das ist hammerhart, wie häufig das vorkommt. Mal nur zwei Beispiele. Da heißt es, das schmeckt himmlisch gut. Oder das ist wie der Himmel auf Erden. Oder das Paradies auf Erden. Paradies und Himmel ist dann oft gleich. Und mit diesen himmlischen Werbungen soll unsere Sehnsucht nach dem Himmel, der ja in uns drin steckt, angesprochen werden. Und es scheint also, dass es wirklich diese Sehnsucht bei uns nach dem Himmel gibt. Doch wir wissen alle, dass eben die Werbung nicht immer das verspricht, was es hält. Und die Werbung schafft es auch nicht, den Himmel, der eigentlich nicht zu greifen ist, irgendwie zu uns zu holen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir Jesus haben. Jesus, der selbst im Himmel war, der sich am besten dort auskennt und der uns die Zusage gemacht hat, der, wer an ihn glaubt, dass er dann auch für ihn eine Wohnung im Himmel bereithält. Also für dich und mich hat Jesus eine Wohnung im Himmel bereitet. Und dort wird dann unsere Sehnsucht, die wir behalten, auch als Christen, im Himmel endlich gestillt. Die Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen unser zukünftiges Zuhause ein wenig genauer anschauen. Wir wollen uns mal informieren, was erwartet uns eigentlich in der Ewigkeit? Und weil es so viele Missverständnisse und falsche Vorstellungen vom Himmel gibt, wollen wir zuerst mal uns mit der Frage beschäftigen, wie der Himmel eigentlich ist. Wo ist denn Gott, der da im Himmel ist? Es gibt eine Anekdote von dem russischen Astronauten Juri Gagarin. Nachdem er von seinem Einsatz im Weltall zurückgekommen ist, soll er Folgendes gesagt haben: Ich habe im ganzen Weltall keinen Gott gesehen, also gibt es keinen Gott. Es ist ganz interessant, dass Jahrzehnte später es bekannt wurde, dass Gagarin Christ war und dass er das nie so gesagt hat. Er hat genau was anderes gesagt. Aber die sowjetische Regierung hat damals seine Aussage so verändert, dass es dann in dieses atheistische Weltbild hineinpasst und ein Beleg sein soll: Guckt, es gibt keinen Gott. Doch das Verrückte ist, dass viele Menschen das bis heute genau denken. Weil wir Gott oben im Himmel nicht auf einer Wolke rumschweben sehen und er da oben nicht ist, kann es Gott eigentlich nicht geben und demnach auch nicht den Himmel. Aber das Interessante ist, dass jeder von dem Himmel spricht, auch ob er gläubig ist oder nicht. Viele schreiben in den Todesanzeigen: Guckt euch mal an, wir sehen uns im Himmel wieder. Oder was auch immer. Aber da steckt diese Sehnsucht hin. Deswegen ist es gut, dass wir mal klären, wie ist das denn zu verstehen? Warum hat Gagarin, wer es ja nicht gesehen hat, warum kann man Gott nicht im Himmel da oben sehen? Unsere deutsche Sprache ist ein wenig arm, was manchmal die Beschreibung von Eigenschaften und Dingen ist. Die Liebe ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Liebe, da sagen wir, wir lieben unsere Frau und Hunde lieben Schappi. Ja, also, oder ich liebe mein Auto. Also manche lieben auch ihr Auto mehr als ihre Frau, aber ihr merkt, das ist ein und selbe Begriff. Im Griechischen, Neuen Testament, ist das ganz unterschiedlich. Gibt es drei verschiedene Formen von Liebe. Und genauso ist es mit dem Himmel. Und die Engländer sind da bei uns, sind ein bisschen weiter. Die haben für die Beschreibung des Himmels zwei Begriffe. Sky und Heaven. Sky, damit ist der kosmische Himmel gemeint, also den ihr seht, wenn ihr rausguckt, guckt in den Himmel, wo die Wolken sind, also dieses da, das Universum, was man teilweise sieht. Und Heaven ist der Bereich, wo Gott ist. Und das kommt sehr nah an das biblische Verständnis ran. Die Bibel unterscheidet genau diesen Bereich. Sie sagt, es gibt den kosmischen Himmel, also den man sehen kann da oben, aber es gibt noch den geistlichen Himmel, also da, wo Gott mit seiner Engelwelt anzutreffen ist. Und wenn wir uns jetzt mal so die Aussagen der Bibel anschauen, die über den kosmischen Himmel, also den sichtbaren Himmel, gemacht werden, dann werden wir feststellen, dass die Bibel häufig keine wissenschaftliche Abhandlung sagt, wie jetzt der Himmel genau aussieht, sondern es ist sehr bildhaft. 1. Mose 7,1, 2. Könige 7,2. Mir wird gesagt, dass der Himmel Fenster hat. Wir wissen alle, das sind keine Fenster, aber er beschreibt es so, die Bibel. Und nach dem Buch Hiob ruht der Himmel auf Säulen, oder nach 2. Samuel 22 ruht er auf Grundfesten. In Jesaja und dem Psalm wird berichtet, dass der Himmel wie ein Zelt ausgespannt ist. Und Jesaja berichtet dann im Kapitel 34 davon, dass der Himmel wie eine ausgerollte Buchrolle ist. Früher hat man ja nicht ein Buch zum Klappen gehabt, sondern ausrollen. So beschreibt sie den Himmel. Und es gibt noch viel mehr Bedeutung oder Beschreibung über den kosmischen Himmel. Und sie zeigen uns, dass viele dieser Beschreibungen nur bildhafte, poetische Beschreibung und keine wissenschaftliche Darstellung ist. Das soweit mal der kosmische Himmel, der beschrieben wird. Aber bevor wir nun zum geistlichen Himmel kommen, müssen wir wissen, dass man da eine Unterscheidung treffen muss. Beide Himmel, also der kosmische und der geistliche Himmel, sind klar voneinander getrennt. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und sie sind grundverschieden. Denn der Himmel, den wir sehen, wurde von Gott geschaffen. Dagegen wurde der Himmel, wo Gott sich aufhält, nie geschaffen. Den gibt es schon immer. Gottes Reich dort oben gibt es schon immer. Denn es gibt niemanden, der Gott vor Gott war, vor Erschaffung des Universums. Und es gibt auch niemanden über Gott. Und weil Gott schon immer ist, nie geschaffen wurde, wurde auch dieser Himmel nicht geschaffen, in dem Gott sich aufhält. dass Gott schon immer existiert hat und das Universum eben nicht, beschreibt die Bibel mit dem ersten Satz der Bibel ganz eindeutig. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Schlicht und einfach berichtet uns die Bibel von diesem Ereignis. Der Himmel wurde von Gott geschaffen, Gott dagegen nicht. Es gibt genügend andere Stellen, wo heißt, der Gott von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Also Gott ist nicht zu fassen in unsere zeitliche Dimension. Wenn die Bibel von diesem geistlichen Himmel spricht, also dort, wo Gott sich aufhält, dann meint sie nie den kosmischen Himmel. Und das Besondere ist, zu diesem geistlichen Himmel, wo Gott sich aufhält, haben wir Menschen, lebende Menschen, eigentlich keinen Zugang. Es gibt eine Stelle der Bibel, das finde ich interessant, das ist, wo Paulus mal von einer Vision erzählt, wo er in den siebten Himmel gebracht wurde. Aber das ist die Ausnahme. Und da dieser Himmel zu unseren Lebzeiten auch verschlossen ist, ist es auch nicht so einfach zu begreifen und zu beschreiben, wie ist denn dieser Himmel? Aus der Bibel gibt es sonst keine Erfahrungsberichte. Es gibt keine Bilder, es gibt keine Experimente, die uns zeigen können, wo dieser Bereich da ist und wie der eigentlich ist. Wie gesagt, die einzige zuverlässige Quelle, die wir haben, ist die Bibel. Und da können wir ansatzweise verstehen, wie Gott ist und wie der Himmel ist. Aber auch darin ist die Bibel nicht so ausführlich. Es lässt sich Gott und der Himmel letztendlich nicht in ein festes Schema, in eine Struktur schaffen, dass wir sagen, ja genau so ist es und so wird es sein. Das macht sie eben nicht. Und das wird deutlich, wenn wir uns eine Stelle aus dem Alten Testament zur Zeit des Königs Salomos mal anschauen. Nachdem Salomo den Tempel für Gott fertiggestellt hat, da betet er bei der Einweihungsfeier zu Gott und er sagt dann Gott, darum habe ich dieses prächtige Haus für dich gebaut, in dem du nun für immer wohnen kannst. Das, was Salomo hier betet, das klingt ja so, als würde Gott, nachdem der Tempel fertig ist, nur ausschließlich in diesem Tempel sich aufhalten. Gott hat sich wirklich in den Tempel aufgehalten, als er da war. Auch in der Bundeslade, er war gegenwärtig. Und das stimmt, aber dass Gott nur in diesem Haus war, so wie man so ein Kaninchen im Stall hält, das war eine falsche Vorstellung. Und deswegen, um dieses Missverständnis nicht aufkommen zu lassen, betet Salomo einige Verse später dann, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, ist doch selbst der ganze Himmel, der weite Himmel, zu klein für dich, geschweige denn dieser Tempel, den ich gebaut habe. Salomo hat zwar ein Haus für Gott gebaut und er ist sich sicher, dass Gott dort wohnen wird. Doch weiß er genau, dass es anmaßend wäre zu denken, dass er Gott jetzt in diesem Tempel gefangen hält. Nein, Gott ist viel gewaltiger, er ist viel größer als das, was wir Menschen überhaupt begreifen können. Es sprengt unseren Horizont. Und dieselbe Richtung geht auch die Aussage, die Paulus in seinem Brief an seine Mitarbeiter Timotheus macht. Wenn er über Gott sagt, Gott lebt in unzulänglichem Licht. Kein Mensch hat ihn je gesehen und keiner kann ihn jemals sehen. Der Apostel sagt, dass Gott sich für uns lebende Menschen in einem unsichtbaren Raum aufhält. Wir können diesen Raum nicht betreten und wir können auch Gott nicht sehen. Und es scheint so, dass Gott wie in einer anderen Welt ist, in einer anderen Dimension, in die wir Menschen nicht einfach so eintreten können. Und deswegen ist diese Aussage von Gagarin ebenso verrückt. Er hat gesagt, ich bin in den kosmischen Himmel hochgegangen und ich habe Gott nicht gesehen. Ja, wie sollte er denn? Er kann Gott nicht sehen, weil Gott nicht in dem kosmischen, sondern in dem geistlichen Himmel sitzt. Da hat er keinen Zugang zu. Wir können uns den Himmel also mehr wie so eine Art Sphäre vorstellen, in der Gott regiert und waltet und dessen Erkenntnis uns Menschen aber noch entzogen ist. Noch. Wenn wir bei ihm sein werden, lüftet sich das alles. Schauen wir uns nochmal eine weitere Bibelstelle an, die eine andere Sichtweise von Gott und seiner Herrlichkeit uns zeigt. Im Psalm 139 betet David: Gott, du hast mich erforscht und kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von fern. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meiner Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. David beschreibt, dass Gott überall ist, allgegenwärtig. Wo er auch vor Gott fliehen möchte, Gott ist immer da. Egal, ob er in den Himmel hinauf oder in die Totenwelt hinabsteigt, er kann vor Gott nicht fliehen. Er ist immer da. Es gibt kein Versteck, kein Entkommen. Und Gott ist nicht nur da, sondern er sieht bis tief ins Herz von David hinein und weiß genau, was David denkt und sagen möchte, bevor er das überhaupt ausgesprochen hat. Er weiß genau, was David tut. Nichts ist diesem Gott verborgen. Wir sehen also, dass Gott einerseits sich in einer Welt befindet, die wir nicht betreten können. Und er scheint wie verborgen vor uns zu sein. Doch dann verlässt er diesen Bereich auch und er wohnt zum Beispiel in einem Tempel. Und dann kommt er uns sogar so nah, dass er bis tief in unsere Seele hineinblicken kann. Und noch viel näher, als es David beschreibt, kommt uns Gott dann durch Jesus Christus. Durch das Kommen von Jesus hat sich Gott selbst und den Himmel auf eine weitere einzigartige, unvergleichliche Weise gezeigt. Und diese göttliche Welt, dieser geistige Himmel, ist durch Jesus zu uns auf die Erde gekommen. Das hat Jesus durch sein eigenes Leben gezeigt. Wenn wir uns anschauen, was Jesus denkt, was er fühlt, was er sagt oder tut, dann wissen wir, genauso denkt, fühlt, sagt und tut es Gott auch. Und auch in vielen Gleichnissen beschreibt Jesus den Himmel. Weil er da selbst gewesen ist, kann er auch beschreiben, wie es dort ist. Aber das Interessante ist, dass es den Jüngern total schwer fällt, total das zu begreifen, was Jesus da erzählt. Das ist ihnen fremd, wie eine fremde Welt. Da waren sie nicht gewesen und das können sie nicht verstehen. Und deswegen versucht Jesus ihnen das zu erklären. Und es ist so spannend, wie er fast immer sagt: Wie soll ich das euch denn jetzt erklären? Wie soll man einem Blinden Farben erklären? Einen Blindgeborenen Farben erklären. Jesus versucht es trotzdem und wir erhalten so einen kleinen Einblick, einen Vorgeschmack, wie es einmal im Himmel sein wird. Und einen weiteren Einblick in den Himmel ermöglicht Jesus seinen Jüngern, dass er ganz praktisch sie Sachen erlebt. Ich denke an den Berg der Verklärung. Das war herrlich, da war Gottes Gegenwart, helles Licht und wunderbar. Und Petrus sagt: Oh, lass uns doch immer hier bleiben. Aber dann ist diese Herrlichkeit wieder verschwunden. Und auch Jesus' Handeln, wie er über Naturgewalten gehandelt hat, welche Wunder er getan hat, dass er Heilungen vollzogen hat, Tote auferweckt hat, das hat ihnen ein bisschen die Herrlichkeit näher gebracht. Und diese Ereignisse und Erfahrungen, die bei ihnen dann ganz besondere Gefühle ausgelöst hat, die lassen sie nur erahnen, dass es im Himmel noch tausendmal schöner sein muss als hier auf dieser Erde. Doch wir können auch aus dem, was die Bibel beschreibt, einen tieferen Einblick in die zukünftige und unser zukünftiges Zuhause bekommen. Aber auch das, was, also alles das, was wir täglich mit Gott erleben, wenn wir manchmal die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir vielleicht einen Traum von Gott geschenkt bekommen, wenn wir erleben, wie er durch uns und mit uns wirkt, generell diese Zeiten, wo wir mit ihm ganz innig allein sind, vielleicht eine Anbetungszeit, das ist auch etwas, wo wir spüren, so wird es mal im Himmel sein. Und deswegen ist stille Zeit auch so ein Vorgeschmack auf den Himmel, eine Vorbereitung, dass wir wissen, das Schönste wird erst noch kommen. Und deswegen glaube ich, dass immer wieder ein Fehler gemacht wird, wenn man darüber spricht, wie wird es denn mal im Himmel sein? Wie wird denn der aussehen? Wie wird es da eingerichtet sein? Und ich glaube nämlich, dass wir uns dabei dann viel zu sehr auf die Inneneinrichtung des Himmels konzentrieren. Ich weiß nicht, wer von euch mal Offenbarung 21 gelesen hat. Das ist die Stelle, wo Johannes eine Vision von Gott gezeigt bekommt, wo dann auf einmal das neue Jerusalem runterkommt. Und das wird ja dann beschrieben, Anlage genau ausgemessen, da sind dann Diamanten und Edelsteine, Gold und sonstige Herrlichkeiten. Und das soll dann beschreiben, wie das neue Jerusalem sein soll. Und manche nehmen das sehr wörtlich. Und wenn ihr euch alte Bilder anschaut, dann haben die das genau versucht nachzuzeichnen. So wird es mal sein. Ich sage euch, dass das für mich ein furchtbares Bild ist. Also furchtbar ist wie gesagt, aber da habe ich keine Lust drauf. Auf dieses Bild. Das ist für mich zu kitschig. Das sieht aus wie so ein türkisches, habt ihr mal türkische Bilder oder russische Bilder gesehen, die total so kitschig mit Silber und so. Wenn ihr mal im türkischen Laden seid, im Dönermann, guckt mal rein, da gibt man so Bilder, die sind so kitschig. Also für mich, für meine Verhältnisse. Und ich sage euch, ich habe lieber ein schlichtes Holzhaus in den Alpen oder so ein weiß getünchtes Haus irgendwo auf einer griechischen Insel. Wenn ich daran denke, das erzeugt bei mir so eine tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, aber nicht so dieses Bild, was da ist. Und deswegen ist das für mich nur eine bildliche Beschreibung. Und wenn ich euch frage, wie stellt ihr euch den Himmel vor, dann werdet ihr sagen, hey, das ist so und so, das kann die Nordsee sein oder was auch immer. Aber das, was wir hier haben. Und deswegen beschreibt für mich Johannes nur ein Bild, um uns nochmal die Herrlichkeit ein bisschen darzustellen. Und manche barocke Kirche wurde ja bewusst so gestaltet, dass sie besonders herrlich, bombastisch war, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Aber das ist für mich nicht die Realität des Himmels. Und alle Versuche, die man macht, so die Herrlichkeit wiederzugehen, die zielen meines Erachtens nur aufs Materielle an, also das, was ich sehen kann. Und dabei wissen wir, dass das Materielle gar nicht das ist, was wir wirklich brauchen. Das Besondere ist, wenn der lebendige und uns unendlich liebende Gott uns endlich, wenn er wiederkommt, in die Arme schließen wird und dann alle unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Krankheiten, die Streitigkeiten, die Hilflosigkeit, die Einsamkeit, die Süchte, die Heimatlosigkeit, die innere Leere und sonstige seelische Kämpfe, die haben, in dem Moment von einer auf der anderen Sekunde vorbei sein werden, nicht mehr existent sein werden und wir nur noch ein unbeschreibliches Glück, einen tiefen seelischen Frieden erleben werden. Und dann wird alles andere, wie der Himmel sonst aussieht, vollkommen zweitrangig sein. Es ist so Banane. Es gibt den bekannten Vers, den jemand Bebel betet aus der Bibel. Das heißt, wenn ich nur dich, Herr, habe, wenn ich nur dich, Herr, habe, so frage ich nicht nach Himmel und ich frage nicht nach der Erde. Und das drückt aus, wie gewaltig das ist, die Gemeinschaft mit Jesus. Und deswegen ist es so gut, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, ihn immer näher auch spüren und erleben, wie Jesus ist, damit wir uns noch mehr freuen auf die Ewigkeit. Und wir dürfen uns freuen, weil Jesus hat uns versprochen, wenn ich erhöht werde, so will ich euch alle zu mir ziehen. Wir dürfen uns wirklich auf den Himmel freuen, mehr als auf unseren Sommerurlaub. Amen.